bla bla. Menschen und Orte, Freizeit und Kultur, Traditionen und Innovationen. Seit über 12 Jahren präsentiert das Himmelblau-Magazin die Schokoladenseiten Oberbayerns und Tirols. In Form seiner brillanten Reportagen zeigt Himmelblau, warum sich das Leben in alpenländischen Gefilden so heimelig anfühlt. Doch der Platz ist begrenzt in so einem Heft und die Welt drumherum so reich an Geschichten. Darum haben wir dieses Spin-off ins Leben gerufen. Himmelblabla, der Podcast zum Magazin. Quasi Sahnehäubchen, Aperitif, Vor- und Nachspeise zugleich. Diese Folge wird präsentiert von Stravanza, dem Modelabel mit frechen Prints, lässigen Schnitten und der Extraportion bayerischem Charme. Ja, ein traditionelles Willkommen zur dritten Folge beim Himmelblabla-Podcast. Mein Name ist Katie und mir gegenüber sitzt der liebe Christian Topel, der Mitbegründer und Chefredakteur des Himmelblau-Magazins, der überaus wortgewandte, freischaffende Copywriter und Autor, sowie das Herrchen einer ganz entzückenden Hundedame namens Penny Lane. Oder wollen wir vielleicht lieber Helikopterhunde-Papa sagen? Denn diese kleine Fellnase mit den treuen Äuglein wird von genau dem solchen gehegt und gepflegt und von einem Hundekurs in den nächsten manövriert. Christian ist Profi-Power-Napper vom Dienst, hat immer einen flotten Spruch auf den Lippen, ist gern mal kritisch, aber dabei niemals zynisch und heute an diesem gräulich-herbstlichen Aufnahmetag dennoch voller Vorfreude auf die neue Podcast-Folge.
Das ist wohl wahr. Liebe Leute, mir gegenüber sitzt aus Traditionsgründen die Marketing-Spezialistin, die Sängerin der Rockband Mulberry Sky, die hingebungsvolle Bedienstete ihrer Katze Luna, die Sportlerin, deren Karate-Gi akkurater gebügelt ist als der von Chuck Norris, eine Frau, die steif und fest behauptet, die schwarzen Klamotten, die schwarz geschminkten Augenlider und die lila gefärbten Haare, die sie mit Sweet 16 getragen hat, seien keine Phase des Emotums gewesen, die Gottlob heute farbenfroh gewandte, topmotivierte und wie immer freudig strahlende Katrin Faber alias Catherine van Bruce. Liebe Kathi, aller guten Dinge sind drei.
Juhei!
Darauf ein dreifaches, kräftiges Hip-Hip-Hurra, Zicke-Zacke-Hühnerkacke.
Hey, hey, hey!
Auf unsere dritte Folge.
Okay.
Wahnsinn, oder? Schon dreimal.
Es ist total verrückt. Drei Folgen. Und es ist Wahnsinn, was sich in der kurzen Zeit, in der wir jetzt online sind, schon getan hat. Ich habe heute leichte Wortfindungsstörungen, glaube ich. Ich bitte, das gleich mal zu entschuldigen.
Mag wahrscheinlich nicht an dieser Flasche Bier liegen, die da vor dir steht.
Definitiv nicht, denn dieses Bier ist alkoholfrei.
Ich hätte mir gern die Ohren zugehalten, leider sind Kopfhörer drüber. Prost,
trotzdem. Schmeckt aber gut.
Du, wo wir gerade so fröhlich prosten, wir können uns gern mal drüber unterhalten, was in den letzten Wochen passiert ist. Es hören uns ja Menschen an und melden sich bei uns.
Es ist fantastisch. Hört nicht auf,
uns zu hören. Es hört nicht auf und es ist...
Genau.
Stimmt, hört nicht auf, uns zu hören. Und hört euch mal an, was ihr so uns schreibt oder uns mitgeteilt habt auf den verschiedensten Kanälen. Das Lustige ist, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, die Nachrichten, die an mich persönlich gegangen sind, da gibt es zwei verschiedene Richtungen.
Echt?
Also es gibt Nachrichten von Männern, die kann ich jetzt nicht vorlesen, weil die sind alle wie ich anscheinend gestrickt. Das heißt, da kommt entweder ein 100% Daumen hoch, nice.
Das reicht ja oftmals schon.
Und die Damen, die schaffen es immerhin, ganze Sätze zu bilden. Herzlichen Dank dafür, macht bitte weiter so. Zum Beispiel hat die Lena geschrieben, dass sie Fan ist und es sehr kurzweilig findet. Die Yvonne hat gemeint, blabla. Bla, mega.
Bla, bla, mega.
Die Susanne sagt, dass wir das echt cool gemacht haben. Die Verena hat geschrieben, hello und Hut ab. Du hast wahrscheinlich heute schon so einiges an Nachrichten erhalten, aber ich kann es mir nicht nehmen lassen, dir auch zu schreiben. Glückwunsch zum Podcast. Ihr wart heute meine morgendliche Begleitung in die Arbeit. Toll, toll, toll.
Oh,
Fan
wie
vom
schön.
Ersten Tag.
Ja.
Bitte bleib auch bis zum letzten Tag
bist
bei uns.
Bist du noch da?
Die Katrin hat geschrieben, sie habe jetzt endlich beide Folgen geschafft. Ich finde es super und freue mich auf die nächste.
Sehr schön.
Und die Nathalie sagt, dass wir beide so angenehme Stimmen haben, Balsam fürs Ohr und inhaltlich natürlich auch super.
Balsam für die Ohren.
Ja.
Sehr schön.
Unser neues Motto.
Oh, sehr gute Idee. Das schreiben wir auf die Website mit drauf. Himmelblabla, Balsam für die Ohren.
Die hat ja auch jemand geschrieben, habe ich gehört.
Genau, reichen Sie mir mal diesen ausgedruckten Zettel. Ich bin ganz überrascht, dass
oldschool.
Du... Ja, oldschool bist du heute unterwegs. Und zwar habe ich von der lieben Vero heute tatsächlich eine Nachricht bekommen, ganz frisch am Aufnahmetag. Und sie schreibt, hey, habt ihr noch gar nicht zu eurem Podcast gratuliert? Ist echt ein cooles Format. Ich höre fleißig mit und freue mich schon auf die nächste Folge. Du machst es echt saugut. Und da meint sie dich bestimmt auch mit, bin ich mir hundertprozentig sicher. Als hättest du noch nie was anderes gemacht. Viel Erfolg.
Yeah.
I love it. Und aus meinem Gedächtnis bringe ich auch noch ein Feedback mit, und zwar von meiner Mama. Mama, hast du jetzt die zweite Folge schon angehört? Weil wenn du jetzt schon in der dritten bist, dann hast eine übersprungen. Aber sie findet es auch sehr lustig und kurzweilig und hat sich auch sehr gefreut
über die Folge. Das ist das Wichtigste, dass die Eltern das gut finden. Ich möchte auch noch meinen Lieblingskommentar nutzen und ihn sagen, den weiß ich auch auswendig. Wir haben ihn ja einmal schon in der Insta-Story erwähnt. Mhm. Den möchte ich jetzt gleich nochmal sagen. Und damit können wir vielleicht dann zu unserem heutigen Thema überleiten.
Oh, sehr schön.
Die Froni hat geschrieben, red's mal mehr bohrisch.
Mei Froni, na gut, wenn du das sagst, hui, da hätte ich mich beinahe verhaspelt jetzt.
Genau. Ja, es ist ja so, sie hat irgendwie schon recht. Andererseits sind wir ja ein fast schon nationaler Podcast. Das liegt daran, dass wir tatsächlich als Spin-off des Himmelblau-Magazins auch Abonnentinnen haben aus Hamburg, Berlin, ja. Köln, was weiß denn ich. Und die hören auch ab und zu in den Podcast rein. Und jetzt ist es so, du, Froni, und wir verstehen ja schon Hochdeutsch. Aber der Hamburger, wenn du dem mit Bayerisch kommst, dann versteht der überhaupt nichts mehr. Und deshalb müssen wir da so ein bisschen so eine Zwischenlösung finden.
Gratwandern.
Ja, genau, Gratwandern.
Wir sind am Gratwandern. Ja,
er ist steil, aber wir werden ihn
Aber der
meistern.
Froni, der wird unsere heutige Folge wahrscheinlich sehr gut gefallen.
Ich glaube es auch. Wie lautet denn das Thema?
Christian, wir haben uns heute ein traditionsreiches Thema vorgenommen, und zwar das Thema Traditionen.
Ach, sag bloß.
Sachsen die.
Das stimmt. Und als wir das ausgemacht haben, ist mir gleich mein großes Latinum wieder eingefallen.
Ui, jetzt bin ich beeindruckt. Kannst du das mal mitbringen? Hängt das bei dir auf dem Gästeklo?
Na, das gibt's bloß als Beweis im Zeugnis.
Ach so.
Gruselig. Naja, wobei am Ende ging's dann.
Okay, na dann klär mich mal lateinisch auf.
Ja, das Wort Tradition kommt von tradere, was so viel heißt wie übergeben oder überliefern.
Also nicht übergeben im Sinne von übergeben, sondern im Sinne von übergeben.
Die Tradition des Übergebens sehen wir im Moment ja immer noch in München auf dem berühmten Hügel hinter den Bierzelten. Aber wir meinen natürlich etwas
weiter
von Generation geben. Zu Generation geben. Mhm. Mhm. Und das können kulturelle, soziale oder religiöse Bräuche sein, Rituale, aber auch so gewisse Haltungen und Einstellungen, die die Menschen haben. Und das kennen wir alle ja im Kleinen. Du und ich im Freundes- und Familienkreis haben irgendwelche Traditionen und
Absolut.
Bräuche, die man immer weitergibt. Und es gibt's dann immer ins immer größere Gehende bis hin zu sogar, würde ich sagen, globale Traditionen.
Ja.
Fällt dir eine ein?
Eine globale Tradition. Naja, also Weihnachten fühlt sich schon ziemlich, oder das Feiern des Weihnachtsfestes fühlt sich sehr global an.
Ja, zumindest bei uns westlich geprägten Menschen.
Korrekt.
Gell? Aber ich glaube, oder zum Beispiel Silvester oder das Neujahr, das
ja, Neujahrsfest.
Feiern irgendwie alle
ja.
irgendwie.
Zumindest nicht am gleichen Tag alle, ne?
Das ja,
verschiebt
das
sich da ein bisschen, aber der Start in ein neues Jahr, das gibt es, glaube ich, so ziemlich
ja.
überall.
Ja? Überall lernt man.
Lernt
fröhlich
man.
Ins neue Jahr.
Ja, manche noch mit Böllern, manche schon mit Lasershows oder so Drohnen, habe ich auch schon gesehen, die dann so Lämpchen fliegen und so.
Ja.
Sieht total fancy aus.
Ich sag gleich mal, ich bin großer Fan des Alternativen zum Böllern-Findens.
Ich auch.
Also weil da kommen wir vielleicht später nochmal dazu, dass man bei so Traditionen ja ruhig auch alle Jubeljahre mal vielleicht drüber nachdenken kann, ob es denn noch so zeitgemäß ist oder ob es vielleicht einfach nur, weil wir es schon immer so gemacht haben, wir es immer noch so machen müssen oder ob es nicht allen auch gut geht, wenn man ein bisschen was dran ändert. Kann ja sein.
Könnte
sein. Ich werf's mal in den Raum. Ansonsten finde ich, sind so Traditionen toll. Also gerade in Bayern ist ja klar, haben wir ja eine Vielzahl an Traditionen. Wir hören
eine
gar
richtige
nicht auf.
Traditionskultur, könnte man sagen.
Das stimmt. Und es ist ja auch schön, wenn so das Jahr über so ein bisschen irgendwie eingeteilt wird und
Voll.
Man sich immer auf irgendwas freuen kann. Und es ist ja auch schön.
Ich finde das auch total schön. Nicht nur, dass ich mich auf neue Jahreszeiten freue, wie wir letztes Mal schon festgestellt haben. Wir befinden uns jetzt mitten im Gruselherbst, was total schön ist. Aber ja, Traditionen, die bringen uns gut durchs Jahr. Das hast du eigentlich gut auf den Punkt gebracht, würde ich sagen.
Gibt es welche oder Traditionen, Feste, Rituale, die du besonders zelebrierst, auf die du dich besonders freust, an denen du teilnimmst?
Also, ich muss mal sagen, wenn ich an meine Familie denke, ist Weihnachten schon so ein absolutes Ding, was bei uns sehr traditionsreich angegangen wird. Ja, habe ich auch ein bisschen was mitgebracht. Soll ich da gleich mal drauf eingehen?
Erzähl's mir, wie feiert ihr Weihnachten?
Also seit 2021 ist es tatsächlich so, dass wir Weihnachten bei Michi, also meinem Mann und mir zu Hause feiern. Und zwar mit sowohl seinen Eltern als auch meinen Eltern. Dann ist noch Michis Oma dabei, Michis Bruder und meine Schwester, die war schon mal dabei, hatte dann eine kurze Weihnachtsbabypause sozusagen, was ein bisschen schwierig war, dass sie dann mit der vollen Mannschaft dabei sein konnte. Und dieses Jahr bin ich schon gespannt. Steffi, wenn du diesen Podcast hörst, wir sollten mal drüber sprechen, wie wir dieses Jahr Weihnachten feiern.
Einladung ist hiermit raus.
Einladung ist hiermit definitiv raus. Und ich liebe das total, dass wir da alle zusammenkommen und feiern das dann auch nicht nur bayerisch traditionell. Also mein Papa packt dann immer auch Weihnachtslieder aus, die wir unterm Weihnachtsbaum singen und so weiter. Oh, da sitzen wir dann da mit dem Akkordeon und der Gitarre und so weiter. Sondern Michis Eltern kommen beide aus Polen und die bringen dann auch noch eine polnische Tradition mit in dieses Fest sozusagen. Das heißt, mein Schwiegerpapa liest die Weihnachtsgeschichte vor, weil die das jedes Jahr so gemacht haben. Und es gibt eine, ja, fast schon Zeremonie, möchte ich sagen, die auch eine Tradition ist. Und zwar bringen die in Polen zu dem Abend so große Oblaten mit. Und jeder bekommt dann ein Stück von dieser Oblate und alle stehen auf, obwohl man schon saß am Tisch. Und dann bricht man ein kleines Stück davon ab und gibt es seinem Nebenmann oder seiner Nebenfrau und überreicht mit diesen Oblaten auch gute Wünsche, sozusagen auch schon fürs nächste Jahr und so weiter. Und dann geht man und bekommt von dem auch ein Stückchen und muss es dann essen und dann geht man zum nächsten und bricht wieder ein Stück ab. Und also es ist so ein gemeinsames Oblatenessen, es hört sich total wild an.
Es ist ein Oblatenreise nach Jerusalem-Spiel.
Ja, total. Und am coolsten ist meine Mama, weil die dabei immer so lachen muss. Das ist total witzig. Und wir ziehen sie jedes Jahr an Weihnachten auf. Also ich bin heute voll Mama-mäßig unterwegs hier. Und zwar gibt es einen Witz, den wir uns von meiner Mama immer um die Weihnachtszeit erzählen lassen, weil sie kann ihn nicht erzählen. Sie kann ihn sich wirklich ums Verrecken, wie man so schön sagt, nicht merken. Und ich erzähle ihn jetzt einfach mal dir, wie er richtig ist.
Ah, sehr schön.
Und dann erzähle ich ihn dir, wie ihn meine Mama immer erzählt. Okay, pass auf. Treffen sich zwei Rosinen. Die eine hat den Helm auf. Oh Gott, ich muss jetzt schon lachen. Sagt die ohne Helm zu der mit Helm. Warum hast denn du einen Helm auf? Dann sagt die mit Helm. Na, ich gehe jetzt in den Stollen. Ich finde ihn fabelhaft.
Ja gut, der, glaube ich, wird wirklich nicht schlecht.
Und meine Mama sagt immer, oder sie hat ihn einmal richtig verkackt beim Erzählen. Sie hat gesagt, treffen sich zwei Rosinen, sagt die eine zur anderen, Glück auf. Und seitdem ziehen wir sie damit auf und das ist so eine kleine süße Weihnachtstradition, die wir haben.
Die gefällt mir sehr gut. Sie hatten halt komprimiert ein bisschen.
Ja, total.
Sehr schön, ja, das ist toll.
Wie ist das bei dir? Hast du Traditionen?
Also wir haben früher, also wir konnten oder ich überlege gerade, allein mein Vater hatte 12 Geschwister. Von daher bin ich heilfroh, dass das nicht unbedingt in gemeinschaftliche Feiern ausuferte, weil ich kann ehrlich gesagt noch heute, wenn irgendwo ein Familienfest ist, irgendeine Cousine 11. Grades kennenlernen und dann heißt es plötzlich, ja, ihr seid übrigens verwandt und das ist der pure Wahnsinn.
Wow, also du brauchst so eine App, wie es in Island gibt, damit man...
Ja. Also wir streben, glaube ich, heimlich die Weltherrschaft an, durch Fortpflanzung einfach.
Cool.
Aber wir haben daheim...
Ist das die Tradition?
Aber das kann die Tradition sein, genau. Nee, wir haben aber zum Beispiel, das weiß ich, als Kind haben wir an Silvester, habe ich immer darauf bestanden, dass es Fondue geben muss. Ich wollte nichts anderes essen und dann ist man da gekocht und hat da stundenlang dieses Zeug gebrutzelt. Damals habe ich noch Fleisch gegessen und dann macht man da so diese gigantischen Spieße und also das, herrlich, da erinnere ich mich gern dran. Und dann, wenn ich mich daran erinnere, muss ich mich immer gleichzeitig an dieses Asterix-Heft erinnern, in dem es Käsefondue gibt. Kennst du das?
Nee, aber ich kenne die Asterix-Folge oder den Film mit Cleopatra, wo es diesen crazy Song gibt, wo dann dieser Käseleib so tanzt. Kennst du das?
Da hast du aber vorher Pilze genommen,
nein,
oder?
Nein, ich schicke dir das Video, ich schwöre, und ich verlinke das. Das ist Ein fantastischer Song und ein tolles Käsevideo.
Okay, das schauen wir uns an. Ich freue mich drauf. Gut, also es ist herrliche Traditionen.
Ich finde auch. Also sowohl im Kleinen, auch im Großen, jetzt sind wir schon voll weihnachtlich unterwegs gewesen, irgendwie so aus Versehen, aber das macht nichts. Lebkuchen gibt es ja auch schon, also deal with it. Ich kann noch vielleicht ein paar Eindrücke von einer Riesentradition erzählen, die ich dieses Jahr miterleben durfte. Und zwar bin ich hier in einem Sportverein, wie man so schön sagt. Ich mache dort eigentlich nur Karate, aber manchmal, da muss man in so einem Sportverein ja auch bei so Veranstaltungen mitwirken.
Unbedingt.
Oder darf natürlich. Und da meldet man sich dann ganz freiwillig und wird in Listen eingetragen. Und ich hatte das große Vergnügen und das große Glück, dieses Jahr Essen austragen zu dürfen bei einem riesengroßen Gau-Fest in Feldkirchen-Westerham. Ich habe da auch einmal was mitgebracht, und zwar Gau kommt oder ist im Urgermanischen von dem Wort Gavia abgeleitet und heißt Gegend, Landschaft und ist verwandt mit dem armenischen Wort, ich kann es nicht aussprechen, aber es ist auch sowas wie Gavai, Gebiet, Vaterstadt, Dorf. Dementsprechend ist es so ein regionales Fest sozusagen. So regional hat es sich nicht angefühlt. Ich stand in diesem Zelt kurz bevor die ganze Mannschaft da von diesen ganzen Vereinen, Trachtenvereinen und so weiter einmarschierte. Und erst waren keine Leute da und auf einmal waren 9000 Leute in diesem Zelt.
Schwups,
die kamen da. Eingezogen, einmarschiert, eingetanzt, eingaloppiert, teilweise mit Pferdekutschen und allem drum und dran. Und dann wurde auf zwei verschiedenen Areas, sogar drei verschiedenen Areas, gefeiert und unfassbar. Also das war eine schlagartige Menschenmasse und dann so viele Händel und Zeug und Braten und so. Ich als auch Vegetarier hatte da so meine kleinen Problemchen, dann später diesen Haufen an übrig gebliebenen Essen auch zu sehen. Also unfassbar.
Drum haben sie dich da eingeteilt, damit du nicht heimlich naschst.
Korrekt, genau. Da hatten die mit mir, hatten sie da keine Sorgen. Aber was sehr schön war wiederum, waren tatsächlich diese Tänze. Also es wurde dann auf zwei verschiedenen Bühnen, wurden die immer so diese Tanzpaare nach Größe aufgereiht und dann durften die da auch mit so Kränzen. Ich hatte das vorher, obwohl ich auch in diesem traditionell Volksmusik-Thema ein bisschen aufgewachsen bin, aber nicht mit Trachtenverein, aber sowas habe ich noch nie gesehen, wo die dann so richtige grüne Büsche aneinander halten. Und
oh Gott,
dann
das ist jetzt richtig peinlich. Wie heißt der Fachbegriff?
Der Busch, der Tanzbusch.
Ja, nee, aber die sind richtig, ja, die sind geil, die Tänze. Und dann gab es bestimmt auch ein Preisplatteln oder so.
Ja, mit Sicherheit. Also geplattelt wurde auch. Mhm. Ganz süß, die ganz kleinen, wenn die platteln, das gefällt mir besonders gut.
Das ist wirklich goldig, ja. Mhm. Ja, und allerdings muss ich auch sagen, das ist ganz lustig. Wir haben ja auch, oder auch nicht lustig, das finde ich ist ein gutes Beispiel zu dieser Thematik, wann Tradition auch so ein bisschen ausufern kann in so eine Art. Da wird aus Traditionalismus dann Fanatismus oder Dogmatismus und dann macht es mir keinen Spaß mehr. Da haben wir ganz aktuell, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, das war irgendwann in diesem Jahr, sind in, wo war es, Traunstein oder Traunreuth, ist eine Familie aus dem Trachtenverein quasi hinaus komplimentiert worden, in Trostberg war es, weil die Kinder haben lange Haare gehabt.
Schock, schwere Not.
Ja, anscheinend kriegt da die Lederhose Ausschlag oder irgend sowas. Jedenfalls haben sie sich das so aufgeregt und beim Preisplatteln kriegst du Punktabzug offenbar, wenn du lange Haare hast als Bursche. Und dann denke ich mir, Leute, gespürt es euch einmal.
Crazy. Also, ja, finde ich auch. Das
und dann heißt es aber, ja, aber das steht in den Regeln. Ja, nur so als Hinweis, es sind eure Regeln. Mhm. Also das ist nicht so, dass der liebe Gott die als irgendwann mal in eine Steinplatte gemeißelt hat, sondern
in Lederhose.
Die habt ihr euch selbst gegeben und vielleicht ist irgendwann die Zeit auch reif, dass man da ein bisschen was überarbeitet. Das tut keinem weh. Also uferlos.
Ich bringe dir ein leuchtendes Beispiel mit, dass es auch anders geht.
Hervorragend.
Und zwar habe ich genau zu dem Thema was ganz Tolles mitgebracht. Mein super duper gebriefter, hervorragender Instagram-Algorithmus hat mich da drauf gebracht. Hast du schon mal was von den Schwu-Plattlern gehört?
Nein, aber es klingt herrlich.
Mhm. Das ist ein Münchner Verein, der das bayerische traditionelle Schuhplatteln ausübt. Aber die Teilnehmer sind alle schwul. Und aktuell gibt es ungefähr 120 Mitglieder. Und ich habe ein Video gesehen, wie diese Schwuplattler dieses Jahr auf der Eudenwiesen aufgetreten sind. Und das war so cool. Und wenn man sich mal den Terminkalender auch auf deren Website anschaut, dann ist diese Gruppe wirklich ziemlich gefragt. Also die sind richtig unterwegs und ich finde, so darf es auf jeden Fall weitergehen.
Sau cool. Ja. Das freut mich. Da schaue ich auch gleich mal nach, was bei denen so abläuft.
Mega cool.
Super, ja. Ja, das ist doch ein schönes Zeichen, dass es doch geht und dass es niemandem wehtut.
Definitely.
Das, ähnliches Thema ist es ja auch mit der Musik. Also ich habe im Rahmen dieser Recherchen sozusagen, wann regen sich Trachtler auf und warum, habe ich auch gesehen, dass tatsächlich, das ist jetzt gute 10 Jahre her, als La Brass-Banda plötzlich aufgeploppt ist. Mh. Also heute, die fahren mit dem Goethe-Institut durch die Welt und werden als Botschafter angesehen und schaffen es ja wirklich, dass Menschen tanzen und sich gut fühlen. Und so gut vor 10 Jahren war das tatsächlich ein riesen Pseudoskandal. Da ging es darum, ob sie bei einem Gaufest auftreten dürfen, weil, jetzt pass auf, die sind barfuß in der Lederhose.
Ja, okay, ist schon ein bisschen ekelhaft. Ja.
Drum habe ich übrigens, ihr könnt es nicht sehen, außer ihr schaut uns auf YouTube danach an. Ich sitze ja hier in der Lederhose.
Das stimmt, ich kann
es bezeugen. In unserem schönen Stravanzerpulli und habe aber, um ein bisschen meine provokante, revolutionäre Ader zu kitzeln, natürlich unsere Signature-senfgelben Podcast-Glücksturnschuhe angelassen. Und bis jetzt hat sich die Lederhose noch nicht drüber beschwert.
Ist noch nichts passiert. Nein, kein Ausschlag, kein Pickel, kein nichts.
Ist alles in Ordnung. Also,
nicht, dass es sich nachher auflöst und dann stehst du nackt da.
Dann bitte ich dich, ein Auge oder am besten zwei zuzudrücken.
Aber mit dem zweiten, falsch, wir sind jetzt nicht bei der Werbung.
Ja. Gell? Nee, aber wirklich, also man kann es auch mit allem einfach übertreiben. Macht euch ein bisschen locker. Gott sei Dank hat es bei La Brass-Banda mit der Lockerheit sehr funktioniert und die sind halt unverwüstlich und nach wie vor richtig toll. Ich habe den Stefan Dettel, ich neige ja zu mehr anderen den Ausflügen, mal kennengelernt und kann nur sagen, Stefan, super Typ. Auch wieder, wer die ersten Folgen gehört hat, im Rahmen dieser Plattform, die ich mal für Flüchtlinge ins Leben gerufen hatte. Und da hatten wir die Idee, um diese Plattform bekannt zu machen und um den Leuten Berührungsängste zu nehmen, haben wir so quasi so regionale Promis gefragt, ob sie nicht Bock hätten, so ganz kurze Videos uns zur Verfügung zu stellen, indem sie irgendeine Message sagen. Mhm. Und wir haben auch einen Tag dann angeboten, an dem man uns beim Hupsi im Hemhof, Kultkneipe, sich sozusagen dort vor Ort einfinden kann. Und dann hätten wir sie aufgenommen. Und der Stefan Dettel war einer der Ersten, der hat einen Anruf und der hat gesagt, ja, freilich mache ich das.
Stark.
Und ist da aufgetaucht und hat eben erzählt, wie er im Ausland einfach freundlich aufgenommen wird. Und ob man das nicht hier auch hinbekommt. Und deswegen, super Typ, finde ich gut, dass das heute so schön läuft. Und wir Erwachsenen sollten halt einfach einsehen, dass sich die Zeiten manchmal ändern und dann muss man da halt mit, gell? Und der Jugend einfach zugestehen, dass halt mal was anders macht.
Finde ich sehr schön. Ja, definitiv. Bin ich bei dir.
Werbung. Unser heutiger Werbepartner ist die Renatura Naturheilmittel GmbH aus Bad Aibling mit ihrem Produkt Kater Kick Elektrolyte Plus. Die kalte Jahreszeit steht in den Startlöchern und am liebsten möchte man sich auf der Couch einrollen und von einem Serienmarathon in den nächsten gleiten. Allerdings ist Sport eine der besten Möglichkeiten, um körperlich und geistig fit zu bleiben. Katerkick ist eine spezielle Elektrolytmischung mit Glucose und Mineralstoffen und bietet eine optimale Unterstützung für deinen Körper, zum Beispiel nach dem Sport, intensiven Aktivitäten und sogar nach durchgefeierten langen Nächten. Bring deinen Körper also wieder ins Gleichgewicht mit Katerkick von Renatura. Einfach unter www.renatura.de bestellen. Ab einem Bestellwert von 25 Euro ist der Versand innerhalb Deutschlands kostenfrei. Alle Infos zu Katerkick von Renatura sowie auch einen direkten Link zum Produkt findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende.
Ja, Musik passt gerade ganz schön gut auch zu unserem ersten Gast, den wir in diesem Podcast haben.
Yee. Ui!
Wir haben es auf Instagram schon mal ganz kurz angekündigt. Und zwar haben wir heute eine gemeinsame Supersache dabei. Ja. Und zwar haben wir heute unseren ersten Gast im Podcast. Tata, tata. Ich habe mich im Vorfeld von dieser Aufnahme mit dem Christoph Schmidt getroffen. Und was der Spannendes zu berichten hat, das hört ihr jetzt.
Die Supersach.
Mir gegenüber sitzt heute Christoph Schmidt. Er ist Popularmusikbeauftragter des Bezirks Oberbayern. Und aus zeitlichen und organisatorischen Gründen nehmen wir dieses Interview heute nicht im Studio, sondern in meinem Wohnzimmer auf und auch ohne meinen lieben Podcast-Kollegen Christian Topel. Aber an dieser Stelle erstmal herzlich willkommen im Himmelblabla-Podcast, lieber Christoph.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, schön, dass es geklappt hat und ich bin schon total gespannt, was du uns heute alles berichten wirst.
Ich bin gespannt, was du mich alles fragst.
Ha, da legen wir direkt mal los. Ich habe natürlich ein bisschen über dich recherchiert. Wir kennen uns ja tatsächlich auch schon ein paar Tage, könnte man sagen, oder hatten auch schon mal Kontakt. Christoph, du bist Musiker, Produzent, Komponist, Musiklehrer, habe ich gelesen. Wenn man sich ein bisschen durch deinen Lebenslauf wühlt, dann sind da ja wahnsinnig spannende Stationen dabei. Lass uns also erstmal ein bisschen über dich sprechen. Du machst seit deinem 7. Lebensjahr Musik, habe ich gelesen. Was ist dein Instrument?
Ja, damals tatsächlich musste ich anfangen mit der Klarinette.
Oh.
Da wurde ich dazu gezwungen, weil meine Schwester schon Klarinette gelernt hat oder beziehungsweise am Lernen war. Und dann hieß es, ja, das Instrument haben wir jetzt schon und mit dem fängst du jetzt auch an. Und wenn du dabei bleibst, dann können wir mal schauen, wie das Ganze weitergeht. Bis zu dem Tag, als ich das Ober- und Unterstück, heißt es, also die zwei längsten Stücke der Klarinette, auseinandergeschraubt habe und das als Drumsticks verwendet habe. Da war dann klar, da hieß es dann, okay, jetzt ist die Klarinette eh kaputt.
Okay.
Dann bekommst du jetzt ein Schlagzeug.
Super. Wo stand das dann bei euch?
Das Schlagzeug oder die Klarinette?
Die Klarinette ist wahrscheinlich in den Papierkorb gewandert.
Ja, die Klarinette, die war bis zu dem Zeitpunkt noch im Wohnzimmer meistens. Aber dann, genau, wurde die entsorgt und das Schlagzeug musste ganz klassisch in den Keller.
Sehr gut. Also die Nachbarn wurden verschont von deinen Anfängen, sag ich mal.
Wobei, da kam dann schon, je besser die Technik wurde, desto besser wurde die Lautstärke und desto mehr hatten auch die Nachbarn was davon.
Du hast ja eine Ausbildung gemacht zum staatlich geprüften Leiter der Popularmusik in der Fachrichtung Rock, Pop und Jazz. Das hört sich schon wahnsinnig gut an. Damals in der Berufsfachschule für Musik in Krumbach. Später hast du dann ein Studium gemacht mit Schwerpunkt Pop und Jazz an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Das klingt alles, wenn man jetzt mal guckt, du bist jetzt Popularmusikbeauftragter des Bezirks Oberbayern, nach einem wahnsinnigen roten Faden. War das schon für dich klar, dass du diesen Job irgendwann mal machen wirst? Weil irgendwie klingt's ein bisschen gescriptet.
Ja. Im Nachhinein, aber nee, tatsächlich im Voraus, mit dem kann man auch nicht planen. Also den Job, den ich jetzt mache, den gibt's als Beispiel 7-mal in Bayern und wahrscheinlich in anderen Bundesländern schaut das anders aus. Also es gibt bestimmt was Ähnliches, aber es hat einen anderen Namen. Mit dem Job direkt kann man jetzt nicht kalkulieren. Das geht nicht. Da hatte ich auch wieder ziemlich Glück. Ne? Also jetzt habe ich schon ein paar Mal erwähnt, das Glück. Leider ist das ein Thema in der Musikbranche, man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und dann noch zu dem Zeitpunkt schon richtig aufgestellt sein. So, das war ich zu dem Zeitpunkt, als der Job des Popularmusikbeauftragten in Oberbayern ausgeschrieben wurde, konnte ich mit meinen Credits und mit meiner bisherigen Erfahrung anscheinend ganz gut punkten.
Klingt super. Christoph, die erste Frage oder die ersten zwei Fragen, die mir gleich gekommen sind, als ich deinen Jobtitel gelesen habe. Wer oder was ist dieser Bezirk Oberbayern eigentlich und was ist dein Daily Business als Popularmusikbeauftragter? Kannst du uns da mal ein bisschen mit in deine Mission nehmen?
Also wer oder was ist der Bezirk Oberbayern? Der Bezirk Oberbayern, oder anders gesagt, Bayern ist aufgeteilt in 7 Bezirke. Und der schönste und klugste und größte und überhaupt beste Bezirk ist Oberbayern.
Klar.
Auf den bin ich natürlich wahnsinnig stolz. Und den vertreten zu dürfen, quasi im Bereich der Popularmusik und vor allem den fördern zu dürfen, ist mir ein sehr großes Anliegen. Also mein Job als Popularmusikbeauftragter ist, für die Popularmusik da zu sein. Bands, Künstlerinnen, Künstler können auf mich zukommen, wenn sie zum Beispiel Fragen haben, mal angenommen, es geht um die GEMA oder um die GVL oder, Entschuldigung, um einen bestimmten Release und so weiter, dann können sie auf mich zukommen und mich fragen, wie sie das machen könnten. Oder aber auch, sie können sich verschiedene Projekte, wie zum Beispiel ein Album, eine Albumproduktion oder bestimmte Auftritte etc. von mir fördern lassen. Also ich habe ein Förderbudget und da kann ich dann mit einsteigen und wenn auch nicht alles, aber zumindest mal einen kleinen Teil davon übernehmen.
Das klingt super spannend. Muss man für so eine Förderung besondere Voraussetzungen mitbringen?
Nein, es muss nur gerechtfertigt sein, sozusagen, dass hinter dem Projekt Zug steht. Mhm. Also das schaue ich mir schon an. Es geht nicht um meinen persönlichen Geschmack, dass ich jetzt, wenn ich jetzt sage, nein, die Musik gefällt mir nicht oder so, dass ich das dann ablehne. Das geht natürlich nicht. Also da muss ich auch, und ja, das kann ich auch beurteilen aufgrund meiner bisherigen Laufbahn, dass man Musik so nicht beurteilen kann. Na, ich nenne da immer als Beispiel, Herbert Grönemeyer zum Beispiel hat nie eine Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule bestanden.
Ah, ja.
Heißt das jetzt, dass es deshalb ein schlechter Musiker ist? Wird schwer sein, das zu verargumentieren nach den Erfolgen, die er hat und gehabt hat. Und deshalb fällt die Beurteilung von mir raus. Und daher kann erstmal jeder mitmachen. Was allerdings schon sein muss, es muss klar sein, dass hinter dem Projekt Zug ist. Also, dass man nicht sagt, okay, ich greife mir jetzt die Kohle ab und schau mal, ob ich das Album überhaupt aufnehme. Sondern da will ich dann schon genau wissen, also wie schaut das Album aus, wann kommt es raus? Und ich möchte es dann auch in der Hand halten oder auf den Ohren haben.
Sehr cool. Also liebe Künstler, Künstlerinnen aus Oberbayern in dem Fall, wenn ihr ein Projekt habt, hinter dem Zug steckt und das man dann irgendwann wirklich mal in Händen und auf den Ohren tragen kann, wie man so schön sagt, dann meldet euch hier beim Christoph. Wir befinden uns gerade unweit von deinem Arbeitsplatz, möchte man so sagen, wenn du gerade nicht im Homeoffice bist. Und zwar sind wir hier in Bruckmühl. Und dort gibt's auch schon sehr lange das sogenannte Volksmusikarchiv. Ja, was für ein Wort. Und in 2020 wurde dieses Volksmusikarchiv in CMULI, also Zentrum für Volksmusik, Literatur und Popularmusik des Bezirks Oberbayern, umbenannt. Dieses Zentrum, das befindet sich ja gerade im Umbau. Kannst du da ein bisschen was über das Projekt berichten?
Ja, gerne. Und zwar übernimmt der Bezirk da Gebäudekomplex, also verschiedene Gebäude tatsächlich, die zum Teil dazugekauft wurden und eben von dir angesprochene Zentrum für und so weiter. Ich setze es nicht nochmal, weil da verstolper ich mich immer. Da wird ein neuer Kreativ-Hotspot kreiert. Der Bezirk nimmt da knapp 30 Millionen Euro in die Hand. Also das wird sehr amtlich mit modernster Ausstattung, mit Probenräume und so weiter, alles drum und dran, für nicht nur die Popularmusikszene, sondern auch für die Volksmusik und die Literatur.
Wie muss man sich so ein Volksmusikarchiv vorstellen? Warst du da schon irgendwie im Archiv? Ist das so wie bei Harry Potter in der Bibliothek?
Das ist ein super Vergleich, den du da machst, weil das schaut tatsächlich so aus. Ja? Da liegen unglaublich viele Noten. Die, wo wir jetzt dabei sind, oder die Kollegen, ne, das ist weniger mein. Ich sage immer wieder, Gott sei Dank habe ich damit nichts zu tun, mit diesen Harry Potter Regalen, die voll sind mit Noten, weil da einen Überblick reinzubekommen und ein System reinzubekommen, haben die Kolleginnen und Kollegen von mir allergrößten Respekt.
Wow, okay.
Und die arbeiten da wirklich momentan hart daran, das alles gut zu sortieren und so weiter und dann auch für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen und abrufbar zu machen, auch online, nicht nur vor Ort, sondern auch online in einer gut sortierten Bibliothek. Genau, und da sind die kleinen Helferlein im Moment sehr stark am Arbeiten.
Das passt total gut zur oder zum Thema der heutigen Ausgabe vom Podcast, denn das ist Traditionen. Und mit Traditionen verbinde ich persönlich auch Volksmusik, weil ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, wo mein Papa auch sehr viel Musik gemacht hat. Der macht mittlerweile seit über 50 Jahren traditionelle Volksmusik in einem Viergesang. Und deswegen ist mir beim Thema Traditionen auch gleich dieses, ja, Volksmusikarchiv in den Sinn gekommen. Aber dementsprechend dann eben auch du mit dem Cemuli, du als Popularmusikbeauftragter. Und du hast mir im Vorfeld von unserer Aufnahme hier berichtet, dass ihr gerade an der Ausrichtung von einem ganz tollen Förderpreis arbeitet. Und der soll, ja, die Tradition von Dialekt in der Musik fördern. Das Ganze soll Diaton heißen oder heißt Diaton. Und demnächst startet die Bewerbungsphase. Und wenn du magst, dann erzähl uns doch darüber auch noch ein bisschen was.
Sehr gerne. Genau, wir starten, wie du schon gesagt hast, Mitte, Ende Oktober in die Bewerbungsphase. Mhm. Der Preis heißt Diaton, Förderpreis für Dialekt und Musik. Also das setzt sich zusammen aus Dia für den Dialekt und das Ton für die Musik.
Sehr schön.
Mhm. Und es dürfen alle Bands, Künstlerinnen und Künstler mitmachen, die Musik im Dialekt machen und aus Oberbayern kommen.
Okay, das heißt, ich, wenn jetzt mit meiner Band um die Ecke kommen würde, dann würden wir schon rausfallen, weil wir englische Musik machen.
Richtig, da würdest du eigentlich rausfallen. Mhm. Ich finde, da muss ich mir auch noch, der Bezirk, sich was einfallen lassen. Es muss auch und sollte auch Programme geben, wo zum Beispiel Bands wie ihr auch mitmachen dürft und dass das nicht klar gecuttet wird, dass Popularmusik nur im Dialekt stattfinden darf, sondern auch, dass zum Beispiel eine Punkrock oder wie bei euch eine Bluesrockband sein kann.
Ja, super spannend. Es ist ja auch okay, dass man vielleicht erstmal mit Bands startet für so einen Förderpreis, die Dialekt machen. Ich meine, es ist ja auch Diaton, Dialekt. Es ist genau der Förderpreis für genau diese Musik. Vielleicht kann es da ja auch noch was nebenher geben irgendwann.
Ja. Das ist schon eine Idee für einen Namen.
Ich brainstorme mal, aber da wäre jetzt der Christian gut. Der ist so ein Wortakrobat.
Okay. Ja.
Ja, super spannend. Das heißt, hier können sich Bands, auch Einzelkünstler, Künstlerinnen bewerben. Gibt's da ein Preisgeld?
Ja, da gibt's ein Preisgeld von insgesamt 15.000 Euro.
Wow.
Die ja aufgeteilt werden dann, also es wird gestaffelt, Band 1, Band 2, Band 3. Es wird wahrscheinlich drei Gewinner geben. Der Finalabend wird am 5. April 2025 sein.
Okay.
Im kleinen Theater in Haar.
Oh, wie schön.
Und wie gesagt, die Bewerbungsphase startet demnächst, Mitte, Ende Oktober. Es wird durch die Presse gehen, also für alle interessierten Bands, die gehe ich davon aus, über Google kann man da einfach dann an die Bedingungen kommen, wer sich genau bewerben darf und so weiter und was es dann auch genau zu gewinnen gibt. Es wird eine Jury geben am Finalabend selbst. Das ist eine prominente Jury, die man unter Umständen kennt, vor allem für die Leute, die sowieso aus dem Dialektbereich kommen, die dann auch einen kleinen Teil der Bewertung übernehmen können.
Super. Klingt mega spannend. Ich trage mir den Termin auf jeden Fall in den Kalender ein und wir packen euch in die Shownotes auf jeden Fall alle Infos zum Diaton. So, lieber Christoph, wir kommen ein bisschen Richtung Ende tatsächlich von diesem bislang sehr schönen Interview. Ich weiß, wie voll dein Terminkalender aktuell ist, daher wirklich ein herzliches, herzliches Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier unser erster Gast im Himmiblabla-Podcast zu sein.
Sehr gerne. Um es im Dialekt zu sagen, thank you for having me.
Sehr schöner Dialekt. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber zum Himmiblabla-Podcast gibt es auch eine Spotify-Playlist, auf die der Christian und ich und zukünftig auch unsere Gäste Songs packen dürfen. Einerseits die sie vielleicht gerade bewegen, andererseits die vielleicht auch gut zum Thema der jeweiligen Ausgabe passen. Hast du denn aktuell einen Lieblingssong, einen Dauerbrenner oder einen Song, der dich gerade begleitet, den wir draufpacken dürfen auf unsere Playlist?
Ja, ich würde meiner bisherigen musikalischen Inspiration treu bleiben und nehme von den Beatles Come Together.
Wow. Das ist ein sehr schönes Lied, liebe ich sehr. Packen wir auf die Playlist. Playlist verlinken wir euch auch in den Shownotes. Und jetzt sage ich vielen herzlichen Dank und bis bald, Christoph.
Bis bald, danke.
Die Supersach.
Sehr spannend, sehr cool.
Ja, Christian, ich finde es echt auch eine super Sache, dass regionale MusikerInnen jetzt wirklich eine coole Anlaufstelle haben und auch bei diesem Förderpreis, bei diesem Diaton mitmachen können. Die Erweiterung auf Bands, die jetzt nicht unbedingt Dialekt sprechen, singen, rappen, whatever, wäre absolut auch eine super Sache. Aber da schaut der Christoph ja, dass er sich auf jeden Fall in Zukunft drum kümmert. Hat er versprochen und kam ja auch von ihm. Und wir dürfen uns ja auch einen Namen für den neuen Förderpreis ausdenken. So habe ich das zumindest verstanden.
So haben wir es verstanden jedenfalls. Genau. Und das Schöne ist, liebe Leute, weil wir dieses Interview hier nur ein bisschen verkürzt wiedergeben können und der Mensch aber so viele spannende Sachen macht und noch vorhat und ein tolles Leben hat, haben wir uns gedacht, hey, da müssen wir mehr draus machen. Und deswegen haben wir gleich vor, ihn in der nächsten Ausgabe des Himmelblauen Magazins als Mutter dieses Podcasts zu porträtieren. Da könnt ihr also alles nachlesen, was ihr jetzt nicht bei uns gehört habt. Und das erscheint am
30. Oktober.
So ist es.
Hervorragend. Wir ergänzen uns hier optimal. Der Christoph hat uns ja einen Song für unsere Playlist mitgeliefert. Den packen wir jetzt dann auch gleich drauf auf Spotify. Und zwar Come Together von den Beatles. Sehr coole Wahl, wie ich finde.
Bin ich voll dabei.
Passt ja auch so ein bisschen zu dem, was wir jetzt schon alles so besprochen haben, finde ich. Dieses Come Together, ja, passt ganz gut. Und ich würde mal sagen, wir packen jetzt auch einfach mal Songs auf die Liste.
Ich bin gespannt, was du dabei hast.
Machen wir das abwechselnd.
Gerne.
Dann fange ich einfach mal an. Und zwar gibt's hier in der Gegend einen sehr netten, langhaarigen, bärtigen jungen Mann, der heißt Landinger oder Lando und der schreibt viele, viele Songs und befindet sich immer eigentlich, wenn man ihn irgendwie erreichen möchte, in einem Studio und lädt sich dann verschiedene MusikerInnen ein, um die Songs dann umzusetzen, aufzunehmen. Die Sänger oder Sängerinnen dürfen meist selbst auch einen Text mitbringen und ich durfte auch schon mitwirken. Habe aber nicht einen Song dabei, bei dem ich auch mitgewirkt habe, sondern einen, der heute voll ins Thema moderne Musik mit bayerischen Vocals reintrifft. Und ja, das Projekt, sage ich mal, von ihm nennt sich Hellfield Conspiracy. Mhm. So findet man es auch auf Spotify mit den verschiedenen Alben, die er da schon produziert hat und Songs. Und der Song, schaut euch bitte unbedingt das Video dazu an, heißt Hop vergessen wir mal Schaufkopft. Gesungen wird der Song vom Pelle Erickson, der auch Bassist bei den Reagan Rebels ist und Sänger bei Hurricane Horgast. In der Kombo macht er auch sehr spannende Musik, die auch wieder in dieses Diatron-Thema reintreffen würde. Ja, also eher ja, härtere Rockmucke mit so ein bisschen Chor-Einschlägen, aber eben auf Bayerisch gesungen. Und es kommt auch live richtig cool. Also wenn ihr Hurricane Horgast mal irgendwo sehen solltet, dann hinda.
Unbedingt. Ich frage mich bloß, wie es sein kann, dass der Mensch ein Lied über mich geschrieben hat.
Weil du bist quasi der vergessen also, hat, wie man Schafkopft.
Richtig.
Hast du es jemals gewusst?
Man hat mir schon an die 84.000 Mal das Schafkopfen beigebracht und ich vergesse es sofort mit Ablage der letzten Karte, weiß ich nicht mehr, wie es geht.
Das ist wie bei Man in Black, da ist dann alles geblitzdings.
Anscheinend ist da so ein eingebauter Blitzdings dabei, zack, weg und dann weiß ich nur noch.
Ja, mein Papa hat sich immer beschwert, dass seine Kinder nicht Schafkopfen können und dann hat er sich jetzt so ein Computerspiel geholt, wo er dann immer zum Schafkopfen geht, immer an den Computer.
Ach, weil er sonst keine Mitspieler hat.
Also Christian, vielleicht bring das uns nochmal bei.
Also die Leute, die es mir jetzt schon 83.000 Mal beigebracht haben, glaube ich, die werden sich nicht mehr erbarmen.
Okay, ich kann es auch nicht, ich kann dir nicht helfen.
Es findet sich jemand.
Ich kann Uno helfen.
Wir haben so viele Hörerinnen, da kann jemand Schafkopfen. Meldet euch, ihr wisst wo, podcast@himmelblau.com, genau. Instagram. Wo auch
YouTube.
Immer. YouTube.
Was haben
wir
noch?
Und immer
Facebook.
Noch die Brieftaube. Ich hoffe immer noch, dass ich eine kriege.
Briefgockel vielleicht.
Der hat bestimmt. Ja, sehr schön. Ich hör mir den sehr gern an, den Song. Ich bin gespannt.
Und Video anschauen.
Sehr und gut. Das Video. Mhm. Ja, ich habe was dabei, dass das Wort Tradition so ein bisschen aufgreift. Und zwar gibt es ja auch so gab es lange oder gibt es vielleicht immer noch so seltsame Traditionen, dass sich Musikgenres irgendwie nicht mögen oder dass die Berührungsängste haben, total bescheuert. Und dann ist eines Jahres ist es passiert, Okay. Und zwar 1986 war es, dass zwei Vertreter, sehr, sehr große, von zwei sich angeblich gar nicht ausstehenden Genres zusammengekommen sind. Und es waren Run-DMC und Aerosmith.
Holy moly.
Und haben ihren Song Walk This Way gecovert. Und das war ein Meilenstein.
Sehr cool.
Weil danach ja auch plötzlich so Crossover entstanden ist und irgendwie New Metal und so neue Richtungen. Und also wirklich ein sehr kreativer Input. Und das Video ist natürlich auch lustig. Und ich habe es auch deswegen mitgebracht, weil kürzlich eine gemeinsame Bekannte von uns, die Schacke, die arbeitet ja in einem, arbeitet ja für ein ganz tolles Magazin, das alle kennen, die klassische Rockmusik mögen. Überraschenderweise heißt es Classic Rock Magazine. Und hat kürzlich eine Art, ja, wie soll man es nennen, Nachruf auf Steven Tyler dort schreiben müssen. Keine Angst, liebe Leute, er ist natürlich nicht gestorben, aber seine Stimme ist hinüber. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nie wieder, live auf keinen Fall, aber wahrscheinlich gar nicht, Musik von Aerosmith bekommen.
Vielleicht kriegt die KI das hin.
Ja, aber das will doch keiner. Und vor allem, sie schreibt so schön, ich habe dieses Wort mir aufschreiben müssen, sie beschreibt so herrlich, was man von ihm gewohnt ist, nämlich eine onomatopoetische Urschrei-Gesangsgewalt.
Wow.
Das kann keine KI. Nee. Das kann nur dieser Breitmaul-Frosch im positivsten Sinne, eine unglaubliche Energie auf der Bühne. Lest das nach, wie die Schackel das beschrieben hat, ich kann es nicht besser, und hört euch Walk This Way an.
Am besten auf unserer Playlist.
So ist es. Was hast du noch dabei?
Boah, jetzt kommt die volle Lotte, voll der Bruch sozusagen. Meine zweite Songempfehlung, ich bin heute sehr familiär unterwegs, stelle ich gerade fest, hat nämlich viel mit Tradition und auch mit Familie zu tun. Christian, ich habe es schon mal angedeutet, ich bin in einem sehr musikalischen Haushalt aufgewachsen und zwar vor allem mit traditioneller Volksmusik.
Herrlich.
Jede Woche ist mein Papa, der Peter Brucher, für manche, die ihn kennen, losgefahren und hatte Musiprob, immer abwechselnd bei seinen Musikantenkollegen. Mit denen hat er bereits seit 1967 Musik gemacht. Erst in einem Dreigesang als die Otto Brunner Burm und später dann als der Otto Brunner Viergesang. Das sind jetzt 57 Jahre,
Respekt.
Die Musik zusammen machen. Das ist wirklich irre. Und du sagst es schon, Respekt, im Jahr 2021 hat er mit seinen Jungs für das Engagement, das sie da betreiben, die Bezirksmedaille des Bezirks Oberbayern verliehen bekommen. Dafür, weil sie sich eben der Pflege altbayerischer Volksmusik verschrieben haben.
Ah ja, toll. Dann sind die vielleicht auch in dem Volksmusikarchiv.
Jein. Also ich erzähle erstmal kurz, diese Verleihung, die war in München. Ich durfte da auch dabei sein. Es war mega cool. Und sie singen ja eigentlich Lieder, die es vorher schon gab. Das heißt, das sind keine selbstgeschriebenen Songs von den Otto Brunner Burm und dem Otto Brunner Viergesang, sondern die nehmen sich quasi altbayerisches Liedgut und tragen es vor. Ja. Aber es wurde auch was aufgenommen, das gibt's eigentlich nur auf Schallplatte. Das heißt, ich habe meinen Papa auch auf Schallplatte daheim. Und irgendwie, frag mich nicht, welche komischen Windungen diese Audiodatei genommen hat. Die Otto Brunner Burm, die gibt's auch auf Spotify.
Okay.
Und ich liebe es, meinen wirklich sehr jungen Papa aus diesem Trio rauszuhorchen, weil ich da halt einfach super krasse Flashbacks in meine Kindheit bekomme. Das liebe ich total. Also richtig schöne Kindheitserinnerung. Ja, und ich packe euch von den Otto Brunner Burm hinten bei der Stordeltür auf die Spotify-Playlist. Das Lied reiht sich ein in die bayerische Tradition des Gstanzl-Singens oder auch des Aussingens, wie man das nennt. Ohne es böse zu meinen, werden da auf neckische Weise typische menschliche Eigenheiten, Charaktere und Situationen so aufs Korn genommen, wie man so schön sagt.
Weltklasse.
Ja, also viel Spaß mit der Otto Brunner Burm und hinten bei der Stordeltür.
Herrlich, da freue ich mich sehr drauf. Mir fällt gerade ein, um mal wieder meandernd eine Kurve zu schlenken. Es gibt, ich weiß nicht, ob das nur einmalig war oder ob es das jetzt öfter gibt. Ich bin vor kurzem mit dem Magazin eingeladen worden zu einem Gstanzl-Workshop. Blöderweise habe ich keine Zeit gehabt. Das wäre natürlich cool, wenn es das jetzt öfter gäbe. Wir recherchieren das nach.
Und dann gehen wir dahin zusammen.
Entweder so, im ersten Moment hätte ich es jetzt mal zumindest in die Shownotes gepackt für Leute, die da Bock drauf haben.
Ja klar, haben wir da Bock drauf.
Was gibt's. Und ansonsten, na gut, gehen wir dahin und tragen euch dann ein deppertes Gstanzl vor.
Da gstanzeln wir ein bisschen.
Da gstanzeln wir so dermaßen euch voll.
Also wenn jemand gstanzeln kann, dann mir.
Ja, wahrscheinlich.
Vielleicht, möglicherweise.
Ja, nach diesen Pilzen, die du ja offenbar ab und zu isst.
Was? Ich mag eigentlich gar keine Schwammerl.
Cool. Ja du, ich habe auch noch einen Song dabei. Und wenn ich schon bei Kollaborationen war, bin ich gleich dabei geblieben. Und in dem Fall wieder zwei echte Ausnahmemusiker. Den einen kannte ich noch gar nicht so. Der heißt Gustavo Santaolalla. Hoffentlich spricht man ihn wirklich so aus. Ein Argentinier und ein unglaublicher Komponist, Musiker, der auch schon zwei Oscars gewonnen hat. Einmal für den Film Brokeback Mountain.
Ah.
Ja, Leute, Traditionalisten, es gibt und gab auch homosexuelle Cowboys.
Oh, Cowboys. Skandal.
Ja, und der hat eine sehr coole Zusammenarbeit mit Hubert von Geusern gemacht. Und das Lied, das ich mitbringe, heißt Where the Mountains Meet the Sky. Eine richtig krasse, epische Ballade, in der sich so die E-Gitarre mit den Jodlern und Juchzern vom Geusern battelt. Das war so der Abschluss vom Film Nanga Parbat.
Crazy.
Und das ist richtig cool.
Das habe ich gerade gar nicht im Ohr, aber ich...
Aber bald auf der Playlist.
Korrekt. Schön reinhören auch alle miteinander.
Werbung. Lust auf einen tiefen Einblick in die Vergangenheit der schönen Stadt Rosenheim? Unser heutiger Werbepartner ist das Städtische Museum Rosenheim. Das befindet sich seit 1895 im Mittertor im Herzen der Altstadt und ist damit eine regelrechte Institution. Dort können Besucher und Besucherinnen jeden Alters eine faszinierende Reise durch 2000 Jahre Rosenheimer Stadtgeschichte erleben. Wechselnde Sonderausstellungen und Veranstaltungen bieten zudem Informationen zu verschiedenen historischen, kulturellen und wirtschaftlichen Themen der Stadtgeschichte. Ganz neu im Herbst bis zum Jahresende ist die Kombiführung Museumsschätze und Stadtgeschichten. Diese führt durch das Museum und die historische Altstadt von Rosenheim und findet jeweils am 1., 3. und 5. Sonntag im Monat von 14 bis 16 Uhr statt. Erwachsene zahlen 12 Euro, Kinder 10. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Alle Informationen zu den Ausstellungen, Veranstaltungen, Öffnungszeiten und Eintrittspreisen findet ihr unter www.museum.rosenheim.de. Diesen Link packen wir euch natürlich auch in die Shownotes. Werbung Ende.
Ja, cool. Das war jetzt sozusagen die Befüllung unserer Playlist nach der Supersach. Das heißt, wir haben noch zwei Kategorien vor uns.
Puh.
Und ich würde sagen, wir stürzen uns mal direkt rein ins Schmankerl der Folge.
Schmankerl der Folge.
Christian, du hast einen super coolen Vorschlag gemacht fürs Schmankerl der Folge. Und zwar haben wir uns irrwitzige Traditionen vorgenommen.
Irrwitzig trifft sehr gut.
Irrwitzig. Und jeder hat, glaube ich, 4 Stück vorbereitet.
Rechne mal kurz nach. 1, 2, 3, 4, ja.
Gut gerechnet. Ich habe auch, und ich würde sagen, wir machen es so wie jetzt. Und aufgrund der fortgeschrittenen Zeit ziehen wir das ja irrwitzig schnell ja, durch.
Nur nicht hudeln, die Leute haben schon...
Nur nicht tun.
Fang du mal an.
Ich fange mal an. Ich reiße euch in meinen Bann. Ihr habt bei der Vorstellungsrunde vorhin, als der Christian gesagt hat, was ich so treibe, da hat er das Bügeln erwähnt. Und ich weiß nicht, hast du schon mal was von Extreme Ironing, also extrem Bügeln gehört?
Also außer bei dir noch nicht.
Ja, also lieben wir schon deswegen, weil es ja das Wort Bügeln beinhaltet. Ich bügle nicht sehr gerne, aber meine Karateanzüge...
Aber sehr gut.
Nee, ich habe schon viel Bestätigung bekommen, auch auf meinen Instagram-Stories, weil es schaut ja kacke aus, wenn die hier so grumpert daherhängen.
Die Karateanzüge.
Genau. Also im oberbayerischen Valais, spricht man das so aus, wurde die erste Weltmeisterschaft im Extrembügeln ausgetragen, und zwar im Jahr 2002. Diese Weltmeisterschaft gibt es laut meinen Recherchen nicht mehr. Da gab es Disziplinen wie Forest oder Waterstyle oder Rockstyle und so weiter. Oder Rocky-Style. Und es war das Ziel, möglichst extreme Situationen heraufzubeschwören, in der die Wäsche sorgfältig glatt wird. es gibt da auch noch so ein paar Rekorde. Und zwar gab es einen Unterwasserrekord im Bügeln in 137 Meter Tiefe. Ich weiß nicht, wie das stattgefunden hat. Oder der Höhenrekord am Mount Everest. So wie ich das verstanden habe, wurde dort im Basislager gebügelt und die gebügelte Wäsche dann hinaufgetragen. Also verrückte Geschichte, Extrembügeln. Ich mache das nicht in solchen Sphären, sondern einfach daheim.
Das stimmt. Und das aber dafür sehr gut eben.
Bügelst du gern?
Nee, ich hasse Bügeln.
Ja.
Ich bügel sehr selten. Ich sag mir immer, ich bin als Texter so eine Art Künstler auch und da muss man ein bisschen zerknittert daherkommen.
Sehr schön.
Das ist so meine Ausrede, warum ich es nicht bügle.
Gut.
Du, jetzt bin ich dran und bring dir den Nationalsport Kirgistans mit.
Oh je.
Das ist eine Tradition, über die man sich vielleicht auch schon langsam streiten könnte. Jedenfalls, pass auf, man hat zwei Teams, die bestehen jeweils aus vier auf Pferden reitenden Männern. Und die versuchen,
finde ich schon mal gut,
etwas in ein gegnerisches Tor zu werfen,
etwas
reitend. Es handelt sich leider um eine Ziege.
Oh mein Gott, nein.
Und zwar um eine kopflose, tote Ziege.
Gar keine schöne
ich
Geschichte.
Schwöre dir,
wie soll ich denn heute Nacht schlafen?
Das ist Nationalsport und das Ding.
Hattest du gesagt, die Männer sind nackt?
Das hatte ich nicht gesagt, das hast du dir gewünscht.
Entschuldigung.
Das nennt sich Kokboru und das ist bei der UNESCO als immaterielles Kulturerbe registriert.
Nein, die sollen das sein lassen.
Ich finde auch, man könnte da einfach einen kopflosen Plüschteddybär nehmen. Und in den Steine rein, dann ist der ja auch schwer.
Puh.
Ja, aber gut, andere Länder, andere Sitten.
Ja.
Aber gruselig, oder?
Das ist richtig gruselig.
Also während wir Polo spielen die
ja,
Kokboru. So. Komm, mach du wieder. Du hast bestimmt was Harmloseres dabei.
Ja, ich habe was Tolles dabei. Es geht diesmal auch um Männer, aber sie werfen keine Ziege, sondern sie tragen Frauen.
Auf Händen?
Ja. Und zwar befinden wir uns in Finnland, im finnischen Sonkajärvi. Spreche ich bestimmt richtig aus.
100%.
Und da gibt es die sogenannte Wife Carrying World Championship. Und da muss der Mann einige Hindernisse überwinden. So ganz wie im echten Leben, schreiben da die Veranstalter. Und zwar darf er dabei seine Frau, die er tragenderweise mit sich führt, nicht verlieren. Also da geht es so durch Wasser durch oder durch einen Sand. Und die Tragemethode ist frei wählbar. Bin ich auch gut. Sonderpunkte gibt es für besonders erotisches Auftreten. Ich werde verrückt. Ja, und die Veranstalter versprechen auch eine Steigerung der Ehequalität während der Proben.
Michi, ich hoffe, du hast diesen subtilen Hinweis auf den nächsten Finnland-Urlaub gehört.
Ich werde ganz ungern getragen, tatsächlich. Vielleicht trage ich den Michi.
Darf man das so rum auch machen?
Ich weiß nicht, aber ich werde da einfach mal einen Antrag stellen. Ja, es war hier zweite.
Ich habe übrigens, ich nenne keine Namen, aber es gibt ja dieses Klischee und dieses Klischee haben wir im Freundeskreis wirklich, wirklich einmal erleben dürfen und zwar von diesem Freund, der seine Freundin an der Autobahnraststätte vergisst, apropos tragen. Egal, schnell zum nächsten Thema.
Ja,
bevor
schnell.
Jemand fragt, wer das
bevor
war.
Jemand eine Ziege
ich habe was mitgebracht, das haben vielleicht sogar einige mitbekommen, weil der diesjährige Sieger aus München gekommen ist, der Tom Kopke. Und ich finde das so goldig. Ich spreche vom Cheese Rolling.
Oh ja. Oh, da habe ich schon mal ein Video gesehen.
Wer es nicht kennt, wo irre viele Leute auf einem Hügel stehen und dann schmeißen sie einen 4 Kilo schweren runden Käse den Hang runter und dann müssen alle Leute diesem Käse hinterher jagen und stürzen und rutschen und also völlig geisteskrank. Und der Tom hat dieses Jahr gewonnen und was ich so süß finde, den Käse hat er dann seiner Oma mitgebracht. Denn den gewinnst du ja dann klar.
Wow, und was hat die Oma mit dem Käse gemacht?
Müssten wir mal nachrecherchieren, vielleicht Spaghetti.
Vielleicht so eine Käsepasta, wo man den Käse
zum Beispiel, das ist natürlich ein Riesending.
Das ist ein Riesending. Das klingt auf jeden Fall lecker. Ich mag sehr gerne Käse. Mehr als tote Ziegen. Das wäre also würdest du dich diesen Hang runterwerfen, dem Käse hinterher?
Nein, auf gar keinen Fall. Das sieht irre gefährlich aus. Ja. Ich glaube, es verletzen sich auch immer wieder Leute. Und ich meine, dass es inzwischen auch gar nicht mehr legal ist. Nur es gibt ja so Sachen, da ist man als Behörde machtlos. Da gewinnt die pure Kraft der Tradition.
Was will die Polizei schon tun?
Ja, eben, dann wird die mit Käse beschmissen und dann schaut es aber saublöd aus.
Fang mich doch. Okay. The Rolling Cheese. Wie heißt es nochmal?
Rolling. Cheese Rolling in Gloucester ist das.
Sehr schön.
Das ist im Südwesten Englands.
Ich nehme dich nochmal mit auf die Reise nach Finnland, weil wer keine Frau hat, an welcher Meisterschaft nimmt der denn teil? Naja, in Oulu in Finnland gibt es einen Luftgitarrenwettbewerb. Das finde ich sehr schön. Der wird seit 1996 ausgetragen und hier klassisch Luftgitarren spielen, ja, weiß jeder. Da gibt es dann Punkte auf Mimik und Gestik und natürlich das punktgenaue Luftgitarrenspiel. Da geht es über diese bloße Imitation einfach hinaus. Also da hat der Veranstalter sowas von Transzendieren in seine Beschreibung mit aufgenommen. Also es ist wohl ein sehr spannender Wettbewerb und für alle, die keine Frauen haben, die tragen dann eine Luftgitarre vor sich. Vielleicht gibt's auch einen...
Ist deutlich rückenschonender.
Rückenschonender. Jedenfalls. Vielleicht gibt's auch einen Airwife-Carrying-Contest. So. Nicht Luftgitarrenspieler, sondern Luftfrauen tragen. Nee, lassen
jetzt
wir
kommst
das.
Du dann Schmarrn ein,
ja,
oder?
Das kann ich gut.
Jetzt pass auf, jetzt kommt eine Tradition, die wird dir gefallen. Du hast ja in der letzten Folge, oder war es schon in der vorletzten, gesagt, dass du gern auch mal unter der Gürtellinie deine Scherzchen reißt und magst. Und dahin würde ich dich jetzt gerne mitnehmen, unter die Gürtellinie und nach Japan, um mit mir das Kanamara Matsuri Fest zu feiern.
Kanamara Matsuri.
Ja, heißt auf Deutsch Fest des stählernen Phallus. Es wurde vor vielen Jahrhunderten ins Leben gerufen, um die örtlichen Sexarbeiterinnen zu feiern und die haben um Schutz vor Krankheiten gebeten und um Erneuerung. Heutzutage sieht es so aus, dass die immer noch in Kawasaki drei Schreine durch die Straßen tragen. Und in diesen Schreinen sind drei riesengroße Penisse. Jeder
ist
anders gebaut.
Der korrekte Plural?
Von Penis? Mhm. Wir können auch nichts anderes sagen. Das habe ich mir aber sehr auf die Zunge beißen müssen. Ich würde schon sagen, dass der Plural von Penisse ist.
Gut.
Was würdest du denn denken?
Keine Ahnung, ich musste dieses Wort noch nie benutzen. Aber es ist interessant.
Also inzwischen ist es dann auch so ein bisschen ein Markt und ein Jahrmarkt. Und mein Gott, über dir thront halt ein riesengroßer Penis, während du da ein bisschen was einkaufen kannst und also diesen Flohmarkt Lust wandelst. Stell ich mir sehr schön vor.
Ja, echt schön. By the way, hatten wir ein Play aus Japan. Da war nämlich eine liebe Freundin von mir, die Caro, und die hat im Urlaub unsere erste Folge gehört. Und deswegen haben wir da einen Japan-Play in unseren Analytics drin.
Cool.
Fancy. Ich frage sie mal, ob sie das Phallusfest mitgefeiert hat. Ein Phallusfest fehlt uns eigentlich noch in Bayern, würde ich mal sagen. Ich finde, wir könnten ein Phallusfest feiern.
Unbedingt.
Ja, ich habe ganz oft jetzt Phallusfest gesagt. So, mein vierter?
Ja.
Ja, mein vierter traditionsreicher Ausflug ist überhaupt gar nicht spannend, denn ich war ja letzte Woche schon Maßkrug und biermäßig unterwegs und ich bringe einen für uns vielleicht sehr uninteressanten Brauch mit, aber wir haben es vorhin schon gesagt, uns hören auch Menschen außerhalb von Bayern und ich glaube, dass dieser Brauch trotzdem, wenn man ihn nicht kennt, durchaus befremdlich wirken kann. Und zwar spreche ich vom Maßkrugstemmen. Beim Maßkrugstemmen sind die Regeln einfach. Ja, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen müssen einen vollen Bierkrug, der circa 2,5 Kilo wiegt, mit einem ausgestreckten Arm so lange wie möglich auf Schulterhöhe halten. Und der oder diejenige, der oder die am längsten durchhält, hat den Wettbewerb gewonnen. Und wo liegt der aktuelle Rekord?
Bei einer Stunde.
Ah, fast 45 Minuten.
Oh, ist schon gewaltig.
Und ich würde mal sagen, weil mich das sehr interessiert, wie lange wir das aushalten, wird das eine kleine Instagram-Challenge von uns sein. Und da filmen wir uns, wenn wir das machen. Und da bin ich schon gespannt, wie lange du so einen Maßkrug stemmen kannst.
Oh ja, schwierig. Das ist ja, man will ja diesen vollen Maßkrug lieber sofort zum Munde führen. Das Bier wird ja Lack, wenn man das lange aushält.
Es gibt auch eine Wettkampfregel, also oder eine Art dieses Wettkampfes, wo ein Startsignal ertönt, dann hat man 10 Sekunden Zeit, so viel aus dem Masko rauszusaufen, wie man in 10 Sekunden saufen kann. Und dann, also du kannst dir einen kleinen Vorteil verschaffen. Das ist auch sehr... Ja, auch ja, sehr befremdlich.
Aber das heißt, okay, na gut, dann werden wir da wohl eine Challenge.
Wir machen eine Challenge. Ich fordere dich heraus.
Okay, Challenge accepted.
Bam. Gut.
Du, das ist schön, das passt ganz gut, weil wenn man ganz, ganz viele dieser Massen getrunken hat, was muss man dann?
Bieseln.
Richtig, und ein anderes Wort dafür, auch bayerisch?
Brunzen.
Richtig. Oh, und das ist mein Lieblingsbrauch, meine Lieblingstradition, die ich dir mitgebracht habe. Das ist der Suppenbrunzer.
Was ist denn der Suppenbrunzer?
Der Suppenbrunzer ist eine Kugel, also eine geschnitzte Taube, die in einer Glaskugel sich befindet.
Okay.
Jetzt pass auf. Und früher haben in manchen Gegenden Bayerns die Leute sich diese Glaskugel über den Esstisch gehangen,
ja.
Und dann gab es eine heiße Suppe, ja. Die ist kondensiert, also der Dampf ist hochgestiegen, hat an der Kugel kondensiert und ist wieder runtergetropft in die Suppe. Also quasi hat der Heilige Geist, für den diese Taube steht, in deine Suppe gebrunst und sie damit gesegnet. Ist das schön oder ist das schön?
Das ist so weird.
Und es gibt immer noch es gibt zum Beispiel, ich habe geguckt, es gibt noch in Bodenmais einen Herrn, der Sebastian von Zülow, der stellt solche Suppenbrunzer noch her. Also falls jemand zu Hause Lust hat, mal wieder sich vom Heiligen Geist die Suppe segnen zu lassen, dann kann man sich solche
oder
Sachen bestellen.
Ja, schön. Ja, ganz neues Geschäftsmodell. Sie suchen einen Suppenbrunzer? Okay, einen traditionellen oder einen modernen? Gut. Christian, das war sehr schön. Das war unser Schmankerl der Folge. Heute ein Schmankerl der anderen Art.
Schmankerl der Folge.
Gut. Hast du mir was Schönes mitgebracht?
Ich hätte dir was mitgebracht.
Dann lehne ich mich zurück und genieße.
Was genießt du denn?
Mein Betthupferl.
Ich, ein vorlautes Mundwerk. Die gesamte Zugfahrt über hatte der Vorwurf aus dem Munde des Routers in Sebastian Brettschneider rumort. Einerseits, weil ein Router genauso wenig wie eine Kaffeemaschine einen Mund besitzt und somit laut sämtlichen Sebastian bekannten Naturgesetzen nicht des Sprechens mächtig sein dürfte. Andererseits, weil dieses vermeintlich allzu vorlaute Mundwerk, so jedenfalls hatte es ihm der morgendliche Quälgeist erläutert, in einen Fluch gemündet war, der Sebastian von diesem Tage an in Form eben jener krächzenden, ihn herumkommandierenden Stimme heimsuchen werde. Streng genommen gehörte diese Stimme wohl keinem Quäl, sondern einem sogenannten Plappergeist, wie Sebastian nun in Langenscheids Lexikon der paranormalen Phänomene nachliest. Die Bibliothekarin hatte ihn angeschaut, als habe er nicht mehr alle Tassen im Schrank, als er nach dem Werk fragte. Dabei hatte er der streng aus ihrer Hornbrille blickenden Dame den wahren Beweggrund für seine Recherchen gar nicht erst mitgeteilt. Um 13 Uhr stehen die Kinder auf der Matte, mit knurrenden Mägen. Da kann sich Sebastian jetzt nicht der Gefahr aussetzen, einer womöglich gar gefährlichen Geisteskrankheit bezichtigt zu werden und einer herbeigerufenen Polizeistreife oder einem ärztlichen Notdienst oder wer auch immer anrückt, wenn ein vermeintlich Wahnsinniger sein Unwesen treibt, erklären zu müssen, dass man vor ein paar Stunden ein ernstes Gespräch mit dem einen oder anderen Haushaltsgerät geführt habe und infolgedessen nun herauszufinden gedenke, wie man diesen wirklich nervtötenden Fluch wieder los werde. Am besten, bevor die Gattin etwas von der Misere mitbekommt und ihn vor die Tür setzt, weil Karin sicherlich nicht mit einem halluzinierenden Halodri unter einem Dach wird wohnen wollen. Und für einen halluzinierenden Halodri wird sie ihn zwangsläufig halten. wie Sebastian verzweifelt realisiert, nachdem er den Artikel über die Plappergeister von vorn bis hinten genauestens studiert hat. Diese Mistviecher sind nur von der heimgesuchten Person zu hören. Und sie können in jeden Gegenstand und jeden Menschen fahren, mit dem die heimgesuchte Person gerade Kontakt hat.
Ein ganz schönes Schlamassel, in das du dich da hineingeritten hast.
Zwitschert die Bibliothekarin, die Uhr plötzlich neben Sebastian steht. Erschrocken klappt er das Lexikon zu und sieht nach oben. Die gut und gern 60 Jahre alte Dame fasst sich an ihr Brillengestell, schiebt es auf die Nasenspitze und sieht ihm über die Gläser hinweg tief in die Augen. Als Sebastian gerade fragen will, ob etwas falsch gemacht hat oder sonst irgendwie behilflich sein kann, zwinkert ihm das Muttchen zu und leckt sich dabei lasziv über die Lippen.
Oh Gott, nicht hier!
Psst! Zischen ihm die anderen Besucher zu, während die greise Bibliotheksangestellte frech grinst. Als sie beginnt, genüsslich an ihrem Zeigefinger zu lutschen, springt Sebastian auf. Er wirft dem Plappergeist das Lexikon in die Arme und stürmt Richtung Ausgang. Ein letzter schneller Schulterblick treibt ihm endgültig die Schamesröte ins Gesicht. Den Anblick wird er nie wieder vergessen. Gut und gern 10 kopfschüttelnde Menschen blicken ihm nach und inmitten der fassungslosen Meute thront eine Greisin, die ihm Kusshände hinterher schickt. Da fällt Gottlob die schwere Holztür zu. Sebastian will einfach nur weg. Am besten nach Hause. Und er braucht einen Plan. Schnell.
Betthupferl.
Oh ja, den braucht er. Das war ein sehr schönes Betthupferl, Christian.
Ich bin gespannt, wie du nächste Woche weitermachst.
Ich auch. Überreichen Sie mir feierlich Ihre ausgedruckten Zettel. Sehr schön. Das war's auch schon mit unserer Folge heute.
Die Zeit fliegt. Es ist der Wahnsinn.
Die Zeit fliegt total. Es war so schön, dass wir einen Gast hatten. Guckt auch unbedingt, wie der Christian vorhin schon gesagt hat, im Magazin vorbei. Heute, wenn die Folge rauskommt, ist ja der 14. Oktober. Dann könnt ihr am 30. Oktober ins Himmelblau-Magazin blicken und mehr über den Christoph Schmidt erfahren. Ja, wir sind am Ende.
Traurig, aber wahr.
Es bleibt uns zu sagen, abonniert diesen Podcast, hinterlasst auch gerne eine Bewertung. Meldet euch mit Themenwünschen und Feedback gerne per E-Mail an podcast@himmelblau.com bei uns. Und wir sagen auf Wiedersehen.
Servus, pfiat euch.
Miteinander.
Himmelblabla ist eine Produktion der Himmelblau Media GmbH. Moderation Katrin Faber und Christian Topel. Aufnahme und Schnitt Simon Gmach. Musikalische Untermalung Dominikus Fuchs. Kontakt podcast@himmelblau.com. So, jetzt ist aber Schluss. Bis zum nächsten Mal.